über etwas nachzudenken, das was heute noch kein Thema ist. Gell? Kein Mensch macht sich in einem gesunden Zustand Gedanken, dass er vielleicht in 30, 40 Jahren Pflege braucht. Ja, und warum soll ich mir da in einem gesunden Zustand, wenn ich Berge komme, wenn man noch nichts weh da Gedanken macht, wer mir mal in 40 Jahren pflegt? Aber wenn ich 40, in 40 Jahren, wenn ich mir die Frage dann stellen muss, gell, ich hoffe, dass sie die keiner stellen muss, aber wenn sie die einer stellen muss, dann ist es vielleicht schon zu spät. Ja, und das ist die größte Herausforderung, Menschen zu motivieren, in was zu investieren, was vorantreiben zu wollen, das was heute vielleicht noch nicht so ersichtlich ist.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Florian Greidel. Um die Zukunft des Gesundheitsbereichs zu retten, muss man bereits heute handeln. Und dem verschreibt sich Florian mit seinem Unternehmen T-Care. Florian ist im Pflegebereich tätig, zugleich hat er die Selbstständigkeit mit T-Care und versucht unter anderem die Bücher für den Beruf des Pflegers, und das ist eine wahre Berufung laut seiner Aussage, zu digitalisieren, und darüber hinaus setzt er sich intensiv mit dem Thema Wundmanagement auseinander. Und da stellt man sich die Frage, so war es bei mir, Wundmanagement, was gibt es jetzt da eigentlich Interessantes zu hören? Definitiv sehr vieles. Unter anderem ging es auch um das Thema Amputationen, und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Gespräch, mit dem witzigen Gespräch mit Florian Greidel. Viel Spaß. Wie sieht die Zukunft des Pflegebereichs aus?
Die Zukunft der Pflege wird noch viel wichtiger, als wie sie heute schon ist. Auf der anderen Seite forschen halt ganz viele Leute, den Menschen auch wieder älter zu machen, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und wir leben in einer sehr privilegierten Gegend da. Österreich, Deutschland gehört ja zu den modernsten Gesundheitssystemen der Welt. Aber man darf die Augen nicht dazu machen, wenn der Mensch auf der anderen Seite älter wird, gell, heißt das nicht automatisch, dass der Mensch mobiler wird. Das heißt, diese Differenzzeit muss er gegebenenfalls auch irgendwer abfangen. Gell. Diese Welle, was da auf Gesundheitssystem zukommt, mit Themen wie Erkrankungen, mit Themen von Immobilität, gell, diese Lifestyle-Themen. Gell. Der Mensch wird nicht unbedingt mobiler, er wird nicht unbedingt gesünder. Das sind Sachen, wo ich einfach schon drauf schauen muss. Und gegebenenfalls müssen das auch mal Leute natürlich auch überbrücken, gell, mit Hilfeleistungen, und das wird und bleibt die Pflege sein. Und so ehrlich muss man auch sein, das werden nicht die Angehörigen sein, gell, sondern das werden ausgebildete Pflegepersonen sein müssen. Das heißt, die Pflege muss zu 100% wieder attraktiver werden. Und das nicht mit einem Klatschkonzert um 18 Uhr vom Balkon, so wie zur Corona-Zeit, sondern finanziell muss das interessant wieder werden, dass viele, viele Leute wieder zurück in die Pflege gehen.
Ist das die einzige Anreizmöglichkeit, dass wieder mehr Leute in die Pflege gehen?
Nein, gar nicht. Das ist auch die Bewegung gewesen, warum wir in die Selbstständigkeit gegangen sind. Meine Kollegen und ich wollen auf alle Fälle die Digitalisierung vorantreiben. Ein 7-jähriges Kind, die potenzielle Krankenschwester von morgen, die was mit 7 Jahren ein iPhone in die Hand kriegt, die kann man nicht mit 17 dann mit einer Buchschwarte mehr oder weniger motivieren, in diese Ausbildung einzugehen, sondern die muss natürlich dann auch digitale Lösungsszenarien angeboten kriegen, damit mehr oder weniger das auch spannend bleibt für die. Gell? Das heißt, die Digitalisierung muss ins Klassenzimmer. Und da ist T-Care, glaube ich, ein guter Wegbereiter, mehr oder weniger die Wissenschaft, die Datenlage, die Digitalisierung ins Klassenzimmer zu kriegen.
Das heißt, ihr bereitet die Schulungsbücher auf und stellt das Wissen dann online zur Verfügung?
Ganz genau. Wir wollen die Wissenschaft, und da sind wir ja auch in einem ganz tollen Land daheim. Gell. Es nutzt ja nichts, wenn ich einfach gleich sage oder Studien zitiere, gell, sondern es muss ja das Resultat aus der Studie dann auch in der Praxis umgesetzt werden oder ins Klassenzimmer. Gell. Die Pflege von morgen, die muss heute abgeholt werden. Gell. Und nicht so, wie man vor 30 Jahren gelehrt hat, gell? Mit Büchern und. Da muss ich einfach das Zeitalter ins Klassenzimmer bringen.
Wie komplex ist das umzusetzen?
Sehr komplex. Das heißt, deswegen haben wir uns ja Innovations genannt, muss man ganz ehrlich sagen, weil das, was wir da vorhaben, wir wollen Konzepte, wir wollen mehr oder weniger Standards fördern, damit die zukünftigen Konzepte für die Zukunft dann immer so bürokratisch oder schwerlastig sind als wie heute. Und aber natürlich ist das ein langer, langer Weg. Gell? Ich sage immer, wenn ein Viereck oder ein Star rollt, gell, dann ist am Morgen zwar noch nicht weit, aber in ein paar Jahren ist er schon weiter, als wir, wenn ich einfach nur mir denke, was das System braucht. Sondern ich muss einfach mal drauf los. Gell? Ich weiß, wo meine Zielgruppe ist, ich weiß, wie sich das Gesundheitssystem verändert. Gell? Und darauf los muss ich einfach mal probieren, die Ressourcen, was wir haben, zu fördern, gell? Einzusetzen und schauen, dass wir morgen ein Stück weiter sind wie heute.
Wie war dein erster Arbeitstag in der Selbstständigkeit?
Ja, vorweg muss ich sagen, ich bin nicht nur selbstständig. Ich habe einen Job. Gell? Ich bin Pflegedienstleiter in einem orthopädischen privaten Reha-Zentrum. Die Entscheidung für die Selbstständigkeit, das war ganz witzig. Das war eigentlich ein Zufall. Hat ein Kollege angerufen und der Kollege kam aus der gleichen Sparte wie ich. Und wir waren immer schon bekannt für das, dass wir ein bisschen abseits die Kulissen geschaut haben, hinter die Kulissen geschaut haben, wie sich das Gesundheitssystem verändert, wie sich unsere Patienten verändert aus dem Wundmanagement, wie sich die Patienten verändern, der Lifestyle verändert. Und wir haben dann eine Idee gehabt, die was wir jemandem präsentiert haben, die was wir da in dieser besagten Nacht mehr oder weniger gestartet haben. Und ja, uns wurde dann empfohlen, in die Selbstständigkeit zu gehen mit dieser Idee. Und haben dann auch daraufhin gleich mal den Tiroler Innovationspreis gewonnen. Und ja, das hat uns so bestärkt, dass wir da heute, 3 Jahre später, immer noch dran sind. Und macht riesig Spaß. Speziell, wenn ich weiß, was meine Vision ist, gell, dann treibt mir das jeden Tag an. Gell. Und mein Mission ist einfach die, dass ich morgen ein Stück weiter bin wie heute. Und somit ernährt sich einfach der Weg, auch wenn er ewig lang ist. Gell, aber ich sehe Tika eher für einen Wegbereiter. Gell, ich sehe das nicht für die Endlösung. Aber wir wollen Sachen ins Rollen bringen. Gell, und ja, Sachen vorantreiben, das ist mir wichtig.
Was waren die größten Herausforderungen, die ihr bis jetzt bewältigt habt?
Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen schockiert gewesen von der Bürokratie in Österreich, wenn es darum geht, eine Firma zu gründen. Aber mit ja, tatkräftigen Unterstützung haben wir das eigentlich gut gemacht. Die Hürden heute sind, Leute zu motivieren, über etwas nachzudenken, das was heute noch kein Thema ist. Gell? Kein Mensch macht sich in einem gesunden Zustand Gedanken, dass er vielleicht in 30, 40 Jahren Pflege braucht. Gell? Und warum soll ich mir da in einem gesunden Zustand, wenn ich bergekomme, wenn man noch nichts weh da Gedanken macht, wer mir mal in 40 Jahren pflegt? Aber wenn ich in 40 Jahren, wenn ich mir die Frage dann stellen muss, gell, ich hoffe, dass sie die keiner stellen muss, aber wenn sie die einer stellen muss, dann ist es vielleicht schon zu spät. Gell. Und das ist die größte Herausforderung, Menschen zu motivieren, in was zu investieren, was vorantreiben zu wollen, das was heute vielleicht noch nicht so ersichtlich ist, aber wenn man weiß, wie sich das System entwickelt, nicht aufhaltbar ist. Diese Welle wird auf uns zukommen, gell, und das die kann man nicht aufhalten, aber man kann sie zumindest ein bisschen abpuffern. Gell, aber für das muss ich heute ja, hinschauen zumindest.
Wie viele Pflegekräfte fehlen denn derzeit? Oder wie viel benötigt es in Zukunft? Also wenn man jetzt schaut, in 10, 20 Jahren, wie viele Pflegekräfte an Zuwachs benötigt man, damit das System erhalten bleiben kann?
Ja, ich glaube, dass das schwer zum Sagen ist, wie viel das braucht. Aber was auf alle Fälle zum Sagen ist, dass das, was die Politik der letzten 10, 20, 30 Jahre verabsamt hat, die Pflege zu motivieren, in den Job zu gehen, das kann man in den nächsten 10, 20 Jahren nicht aufholen. Gell? Also viele Pflegepersonen werden nicht in die Pflege gehen, um das abzufedern, was da langfristig auf uns zukommen wird. Das heißt, ich muss Innovationen, Digitalisierungen, ich muss Apparationen, ich muss Gerätschaften in den Pflegeprozess mit aufnehmen, um die, was heute nicht durchhalten, aber die, was am Patienten arbeiten, ja, Tools an die Hand geben, um einen Pflegealltag effizienter zu machen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Denkst du, dass es irgendwann Pflegeroboter geben wird?
Ja, die gibt es sicher. Ja, und auch wenn halt jede Ethik- oder Moralkommission wahrscheinlich die Hände zusammenklatscht über so eine Vorstellung, gell, aber irgendwann in 10, 20 Jahren wird das wahrscheinlich der Alltag sein. Speziell wenn man das Thema Vereinsamung, Isolation hernimmt, wie viele Leute sind halt wirklich einsam zu Hause, gell, sind ganz allein. Gell, das ist ja auch etwas, wo Tika schon hinschaut. Man darf nicht vergessen, das was ich eingangs gesagt habe, der Mensch wird immer älter. Gell? Aber das heißt nicht, dass sich sein soziales Leben ändert. Das heißt, er kann 10, 20, 30, 40 Jahre alleine erleben. Gell? Und was Einsamkeit alles mit sich bringt, das weiß man halt wissenschaftlich auch. Gell? Die Suizidalität wird gesteigert, die Depression wird gefördert, die Grunderkrankungen werden beschleunigt. Und deshalb ist schon wichtig, dass man sich Lösungen überfindet, wo der Mensch eine Ansprache hat, wo gewisse Hilfestellungen im Haushalt passieren. Gell? Und natürlich gut ist die Technik, warum auch nicht. Aber natürlich ist die Vorstellung, dass das vielleicht einmal ein Gerät übernimmt, in der Welt, wo wir leben, noch nicht optimal, sagen wir mal so. Aber sie wird kommen.
Die Alternative zu mehr Pflegekräfte wäre, dass wir einfach länger gesünder bleiben, oder?
Ja.
Das wäre die Alternative. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Verschwindend gering höchstwahrscheinlich.
Ja, auf alle Fälle bin ich ganz bei dir. Ich glaube schon, dass halt die jungen Leute ein bisschen einen Change haben, gell? Dieses Thema, ich schaue auf mich, gesunde Ernährung, gell? Auch Social Media kann da helfen, gell? Also man darf Social Media nicht nur schlecht reden, gell? Sondern diese Hypes, gell? Zum Beispiel jetzt dieser Gesundheitshype, der motiviert auch viele Menschen, gell? Das heißt, sie gehen Fitnessstudio, sie schauen auf die Ernährung, aber bezogen auf das, wie sich die Gesellschaft verändert mit Junkfood, mit Bewegungsarmut, mit sitzender Tätigkeit. Gell? Man weiß halt, dass vor 20 Jahren eine Arbeit nur mit viel mehr körperlicher Betätigung zu tun gehabt hat, als wir heute. Gell? Heute sind halt viele ID-Jobs entstanden oder heutzutage. Und natürlich Haltungsbeschwerden, gell? Muskuläre, die orthopädischen Themen nehmen zu. Junkfood, Lifestyle, Stress, der mentale Stress. Ich glaube schon, dass das schneller auf uns zukommt, als wie das, wie Menschen auf sich schauen natürlich. Und das wird ja mit allem, was dieses Thema mit sich bringt, auch dem Gesundheitssystem sehr, sehr auf den Kopf fallen natürlich.
Ab wann ist man in deiner Definition krank? Wann beginnt Krankheit, wann beginnt Gesundheit und wann beginnt Vitalität? Ist ja auch noch ein Begriff, was man mal dazu nehmen könnte.
Ja, ich glaube, Gesundheit beginnt dann, wenn der Mensch sich selber bewusst wird, dass es wieder draußen keinerlei, oder anders gesagt, es gibt viele Hilfsmittel auf dieser Welt. Gell? Alles, was uns zur Verfügung steht, ob das Nahrungsergänzungsmittel ist, ob das der Personal Coach ist, ob das der Ernährungstherapeut ist, ob das der Psychologe ist, das sind Hilfsmittel. Auch das Antibiotikum ist nicht die Wunderwaffe. Das Antibiotikum hilft ja nur mit, gell, mein überfordertes Immunsystem mehr oder weniger wieder so zu fördern, dass es selber wieder klarkommt. Gell? Und alles, was uns zur Verfügung steht, sind sogenannte Hilfsmittel. Aber es ist nicht die Lösung. Heilen tut sich der Körper am Tagesende immer selbst. Und für das gibt es auch kein Medikament, sondern das ist eine Einstellung, das ist ein Mindset. Und für mich beginnt Gesundheit dann, wenn der Mensch verstanden hat, dass er selber was dafür tun muss, um langfristig gesund zu bleiben. Das ist für mich Gesundheit. Das Thema Krankheit ist sicher ein bisschen schwerer zu definieren. Ich glaube, wenn der Körper einfach in seiner Funktionalität eingeschränkt ist und somatisiert, sprich der Körper Äußerungen zeigt, dann ist ein Krankheitsbild vorhanden, ja.
Das nehmen aber teilweise die Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr wahr, oder? Dass der Körper streikt oder so. Ganz dass irgendwas klar. Wehtut. Also ich glaube, das mit einer gewissen Ignoranz klappt es, dass man halt einfach sagt, natürlich geht's mir gut und man sieht einfach, die Person ist kurz vorm Einknicken. Und das ist, glaube ich, dass da halt eine gewisse Achtsamkeit dazu gehört, oder?
Ja, danke, dass du das sagst, ganz wichtig. Ich glaube, dass halt ganz viele Menschen halt, speziell in dem Breitengrad, wo wir leben, an mehreren Tagen in der Außenwelt leben, nicht? Sprich auch in der Ablenkung. Gell? Das ist natürlich auch ein Thema. Auf sich zu hören, ist natürlich mit allem, was der Körper so sagt, ist natürlich schwerer zu akzeptieren, gell? Als wie das, dass ich heute am Abend auf ein Feierabendbier gehe, gell? Oder mich im Sport verliere oder andere Themen natürlich in meinen Alltag integriere. Ich glaube, da gilt es einfach, die Balance zu finden, gell? Zwischen dem, was der Körper halt so äußert, gell? Und einfach ein bisschen achtsam hinzuhören. Gell? Aber ich glaube, da wo wir leben, ist eher ein großes Geschenk auch vor der Haustür. Gell? Denken wir, wir haben permanent die Gelegenheit, einmal kurz in der Natur zu verschwinden, gell? Oder irgendeinen Ausdauersport anzufangen oder andere Möglichkeiten. Gell? Da ist ja der Körper Gott sei Dank vielseitig, wie man ihm gut begegnen kann, sagen wir so.
Du hast vorhin Wundmanagement angesprochen. Was ist das genau? Also was ist Wundmanagement, was sind Wunden oder wie sieht die Wundheilung der Zukunft aus? Also was ist das Thema, was ihr da angeht?
Der Grund, warum wir gegründet haben, kommt aus der Idee, das Wundmanagement ein bisschen zu revolutionieren. Ich habe 2005 diplomiert und habe mich dann gleich dem Thema Wundheilung verschrieben. Die Wundheilung ist bis heute mein ganz großes Steckenpferd im Beruf. Das heißt, In den ersten 25 Tagen nach der Entstehung einer Wunde schafft es der Körper normal, Wundheilung zu generieren, mehr oder weniger, sich ja, in Wundheilungsphasen zu versetzen und dann diesen Defekt zur Abheilung zu bringen. In dem Bereich, wo wir aber tätig sind, schafft es der Körper nicht. Gell? Und das ist das, was da draußen immer so kommuniziert wird. Ja, ist ja was Selbstverständliches. Gell? Der Chirurg näht die zu, gell? Oder du hast eine Abschürfung und nach 2-3 Wochen, wenn die letzte Kruste abgefallen ist, ist die Wunde abgeheilt. Aber in dem Bereich, wo wir tätig sind, ist nicht die Wunde das Problem, sondern die Wunde ist das Symptom. Wenn du Husten hast oder was, gell, dann ist auch nicht der Husten das Problem, sondern die Lungenentzündung ist das Problem und der Husten ist das Symptom. Bei uns ist das ähnlich, bei uns ist nicht die Wunde das Problem, sondern die Wunde ist das Symptom von zum Beispiel der Durchblutungsstörung im Bein. Und ca. 250.000 Österreicher da draußen haben eine Wunde, die was über Jahre nicht zur Abheilung gebracht wird. Gell. Mein Rekordpatient in meiner Selbstständigkeit hat 30 Jahre offene Beine in einem der modernsten Gesundheitssysteme dieser Welt. Gell. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Werbung für dieses System, aber das ist auch kein Einzelfall. Gell. Da draußen gibt es ganz, ganz viele Schicksalsschläge, die was über Jahre Hautdefekte haben, was dann schlussendlich dann vielleicht nach Jahren bei der Amputation landet. Und das ist das, wo der Mensch einfach da draußen nicht die Augen zu machen darf. Wir begegnen jeden Tag Hunderte von Menschen da draußen, die was Wunden haben, die was nicht abheilen. Aber der Mensch oder in dem Zeitalter, wo wir leben, mit modernen Verbänden, mit Schmerztherapien, nimmt halt der Gott sei Dank trotzdem am Leben teil und dem begegnet man in der Stadt. Aber hat hinter die Kulissen in seinen eigenen vier Wänden mehr oder weniger 24 Stunden Martyrium, weil diese Beine nicht abheilen und schlussendlich dann vielleicht ganze Gliedmaßen amputiert werden. Und denen Menschen haben wir uns seit 20 Jahren verschrieben. Wir haben da auch vor 2007 einen Verein gegründet in Tirol, Wundmanagement Tirol. Wir haben alle in Tirol Wundexperten gebündelt in einen Verein, haben mittlerweile fast 300 Mitglieder aktive, weil man natürlich auch auf politischer Ebene was verändern wollten, auch was die Verbandstoffliste betrifft, dass die Leute Zugänge haben zu modernen Verbandsmitteln etc. Und ja, und so ist die Idee entstanden, wir wollen Digitalisierung ins Wundmanagement. Und das war auch der Beweggrund in Meran, was ich zuerst angeführt habe, da eine Lösung zu finden, was den Patienten von morgen versorgt. Und man darf nicht vergessen, heute, Allerheit, Robert, ist die Wunde, die aktuelle Zahl von Deutschland, 8 Milliarden Euro schwer fürs Gesundheitssystem. Jetzt ist die Wunde ein relativ klares Thema im Gesundheitssystem. Aber man weiß heute schon, dass 2050 der Diabetes Typ 2, sprich der Altersdiabetes, der Abnutzungsdiabetes, die Volkserkrankung Nummer 1 in Europa sein wird. Und der zweitgrößte Kollateralschaden vom Diabetiker ist der Gefäßschaden. Und der Gefäßschaden entspricht mehr oder weniger der Wunde. Das heißt, die Welle, was da in 20 Jahren auf dieses Gesundheitssystem zurollt, mit Themen wie Lifestyle, Übergewicht, Stressfaktoren, gell, die ist nicht zum Aufhalten. Und das weiß man heute schon. Und dieser Faktor, wenn wir heute schon 8 Milliarden haben, dann ist der Faktor in 20 Jahren noch gar nicht auszurechnen. Das heißt, die Gesundheitssysteme müssen heute schon in Innovationen investieren, um das, was da in 10, 20, 30 Jahren daherkommt, irgendwie abzufedern. Und da kommen wir riesen Welle daher, bezogen auf das Thema Wundmanagement. Und jetzt ist Wundmanagement ein kleines Thema, was das Gesundheitssystem betrifft.
Wie kann man sich die Digitalisierung von Wundmanagement vorstellen? Also was macht sie ja oder was ist die Innovation? Was kann ich jetzt bei euch kaufen?
Leider noch nichts.
Was kann ich morgen bei euch kaufen? Wie stellst du dir die Veränderung vor?
Ja, wir haben vor 2 Jahren ein Innovationsprojekt beim Land Tirol eingereicht, ein Kooperationsprojekt. Wir wollen gerne eine Augmented Reality-Lösung fürs Wundmanagement. Das heißt, am Tagesende scheitert es da draußen nicht am Verbandstoff, gell? Sondern da draußen scheitert es jeden Tag daran, dass die Leute nicht wissen, wie es die hochmodernen Verbandstoffe hernehmen. Du musst dir vorstellen, am Montag verbindet zum Beispiel der Wundexperte wie ich, 2 Tage später verbindet vielleicht die Sekretärin vom Hausarzt, gell? 3 Tage später verbindet vielleicht die Angehörige vom Patienten und jeder nimmt so ein bisschen eine subtile Eigeninterpretation von Wundversorgung mit ein. Gell? Das heißt, am Tagesende scheitert es an der Standardisierung vom Verbandswechsel. Gell? Der rote Faden fehlt einfach. Und wir wollen eine als 3 Leitlinien gerechte Wundversorgung anbieten. Das heißt, wir wollen die Wissenschaft in die Technik bringen. Wir wollen eine KI unterstützt, deshalb der Patient von morgen. Das, was wir da haben, ist nichts für nächste Woche Mittwoch, gell, sondern das, was wir da haben, das ist eine langfristige Lösung. Wir wollen eine Augmented Reality Lösung. Wie schaut die aus? Egal, wer die Brille aufhat, wir wollen eine Augmented Reality Lösung in Brillenform. Das heißt, du setzt die Brille auf als Anwender. Die Brille macht alles automatisiert. Das heißt, die Brille vermisst die Wundlänge, die Wundbreite, die Wundtiefe. Es entsteht ein 3D-Modell, gell, von diesem Wundkrater mehr oder weniger. Die Brille misst daraus den Anteil zwischen vitalem Gewebe, sprich noch intaktem Gewebe, und avitalem Gewebe, abgestorbenes Gewebe. Es entsteht ein Diagramm. Dann wird die Temperatur nur gemessen zwischen Wunde und der Wundumgebung. Differential wird da Temperatur gemessen, um zu filtern, ob vielleicht Infektionen gerade im Gange sind. Gell? Wenn die Wunde natürlich höher temperiert ist als wie die Wundumgebung, dann ist das ein Zeichen von bakterieller Besiedelung. Das heißt, diese ganzen Daten, was diese Brille generiert, gehen schon mal ans Dokumentationssystem. Das heißt, es entsteht kein Interpretationsspielraum für den, was den Verbandswechsel macht. Du musst dir vorstellen, wenn irgendein Laie einen Verbandswechsel macht, dann redet die bei der Farbe Gelb gleich mal von Alter. Gell? Wenn der Wundprofi zur Wunde kommt oder der Arzt, dann ist das natürlich ein ganz anderes Bild. Das ist von Alter ganz weit weg. Das heißt, wenn Wunden mit Worten beschrieben werden, dann ist da sehr viel Interpretationsspielraum dazwischen. Und dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken, indem wir A, mit Bildern natürlich arbeiten, gell, und B, mit standardisierten Daten. Das heißt, die Daten gehen an den Computer. Aber wir gehen jetzt noch viel, viel weiter in der ganzen Sache. Gell. Wir denken da in 10 Jahren Schritten. Das heißt, diese ganzen generierten Daten wollen wir ja, dass aus der Analyse der Therapievorschlag kommt. Das heißt, die KI, und damit wir eine KI generieren, ist es wichtig, dass wir die Wissenschaft mit im Boot haben. Und das haben wir. Wir haben einen tollen Zugang, TK Innovation soll einen tollen Zugang zu Wissen, zur Wissenschaft. Und die braucht man natürlich auch, um das permanent zu befüttern mit Daten. Und am Tagesende wird es so sein, die Brille generiert die Daten und die Brille, die KI dahinter, sagt dem Anwender gleich, wie diese Wunde wissenschaftlich zu versorgen ist. Das heißt, wenn die Wunde erhöht ist, wenn die Temperatur erhöht ist in der Wunde, dann generiert die Brille gleich Verbandstoffe, die was Keime abtöten können. Wenn die Temperatur nicht hoch ist, dann brauche ich ja diese Stoffe nicht. Dann wären zum Beispiel nur Gele oder Alginate oder was auch immer, was diese Wunde halt dann braucht. Das heißt, egal wer die Brille aufhat, ob die Laie, die Sekretärin, der Arzt oder ich oder irgendwer in Neuseeland, der was die Brille aufhat und mehr oder weniger an dieser Telemedizinlösung mitwirken möchte, für den Patienten kriegt immer die gleiche Wundversorgung aus. Und das, so stehe ich immer die Zukunft vor von Wunden. Es geht nur so, man braucht den roten Faden. Es scheitert nicht an den Verbandstoffen, was viele meinen. Viele Patienten oder viele Anwender suchen heiden oder hoffen auf den perfekten Verbandstoff. Der ist schon lange da, der perfekte Verbandstoff. Die Industrie macht einen mega Job. Die haben tollste, hochmoderne Verbandstoffe auf dem Markt. Wichtig ist nur, dass man standardisiert, wie ein roter Faden auch anwendet. Viele Köche verderben den Brei. Immer nach dem Motto ist die Mundversorgung genauso zu sehen.
Wie lange braucht man denn grundsätzlich, sich in das Thema reinzuarbeiten, Wundmanagement? Also wann ist denn jemand so ein Koryphäe-Experte? Wahrscheinlich, wenn man 5.000, 10.000 Wunden gesehen hat? Ich weiß es nicht.
Indem man es zur täglichen Arbeit macht. Und indem man auch versteht ein bisschen, dass die Wunde nicht das Problem ist. 80% von allen offenen Beinen da draußen sind nicht state of the art versorgt. Das heißt, da draußen werden nach wie vor die Wunde als das Hauptproblem gesehen. Gell? Ma, da ist eine Wunde, was klatscht man drauf? Gell? Oder ich wäre oft kontaktiert. Ich schicke dir schnell ein Foto, Florian, und du sagst mir, was ich drauf soll. Das interessiert mich überhaupt nicht. Gell? Die Wunde ist ja ein Teil, aber ich sehe ja nicht hinter die Wunde. Ich sehe ja das Gesamtprojekt dieses Patienten, das Gesamtproblem vom Patienten nicht. Und das ist das, was da draußen schon ja, für den Patienten oft von Nachteil ist, weil 80% aller Patienten gar nicht abgeklärt sind. Die haben keine Wunddiagnose. Und das ist das, was der Patient aber braucht. Als allererst brauchst du Diagnosen, bevor du eine Behandlung einleitest. Gell? Und das ist, ja, in dem sehe ich ein Riesenproblem. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch Patienten, ja, gut behandeln gleich.
Wissen eigentlich die Menschen, was das für eine Auswirkung hat, wenn die Wunde nicht verheilt?
Nein, leider nicht.
Ich habe es mal gedacht, also ich habe mal eine Verletzung als jugendlicher Kind Schrägstrich gehabt beim Knie. Ja. Das hat halt nie so richtig verheilt.
Ja.
Also die Konsequenzen, ich habe mir gedacht, ja, irgendwann, ich bin jung, was soll schon passieren?
Ja,
ich habe mein Bein nur. Also zum Glück. Aber das ist ja Wahnsinn. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass irgendwann wirklich das Bein abgenommen werden könnte, wenn die Wunde nicht verheilt.
Ja, und das ist ja das, was der ältere Mensch, der was natürlich betroffen ist, sehr oft vorstellt. Ja, ist er nur ein Bagatell, ist er nur ein Kratzer. Aber das Problem ist, kein Mensch wird mit einem offenen Bein von Montag auf Dienstag munter in der Früh. Gell? Sondern das sind ja, jede Wunde entsteht aus einem Bagatell. Das ist ein kleiner Kratzer, das ist in der Früh, weil die Bettkanten rutschen, gell, und eine kleine Abschürfung haben. Aus diesen kleinen Bagatellen entsteht halt, wenn man nicht gleich richtig drauf schaut, gell, kann, muss nicht, aber kann ein Riesenproblem werden. Und das ist das, was wir halt schon auch probieren mit Aufklärungsarbeit, speziell was die Zielgruppe Diabetiker betrifft, ganz, ganz ja, viel mit Aufklärungsarbeit probieren ein bisschen zu lösen. Aber rein theoretisch müsste ein älterer Herr, der was die eine oder andere Thematik, was die Wundheilung nicht fördert, venöse Insuffizienzen, arterielle Durchblutungsstörungen, Diabetes, gell, man weiß ja halt diese Themen, was die Wundheilung nicht unbedingt positiv befördert. Wenn Leute von solchen Themen betroffen sind, dann war es schon gerecht, wenn eine Wunde entsteht, dass man die vielleicht sogar ein bisschen übertrieben gleich versorgt, gell, bevor man halt abwartet und abwartet und abwartet und irgendwann kippt dieser Zustand und der Körper schafft es dann nicht mehr verloren. Und dann sind aber wir schon in diesem chronischen Setting, gell, und dann, ja, gilt es, das Bein zu retten. Wir werden ja nicht ohne Grund Beinretter auch genannt, mehr Wundmanager, weil man natürlich schon probiert, den Patienten vor der Amputation zu retten. Was sie immer auszahlt, auch wenn das monatelang dauert, gell, aber das Bein abschneiden, das muss immer der Plan Z sein, gell, im System. Gell. Wird aber da draußen leider nicht oft so gesehen. Und da zum Thema Authentizität traue ich mir auch ganz ehrlich sagen, gell, da draußen wird sehr viel amputiert. Gell. Viel, was sehr, sehr schade ist, weil wenn Menschen frühzeitig in die richtigen Händen gekommen waren, gell, hat man da sicher das eine oder andere noch retten können, muss man ganz ehrlich sagen.
Das heißt, die Wundgröße ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also Nein. Im Endeffekt kann jede Wunde, auch wenn sie noch so klein ist, ein Risiko sein.
Ja, wenn das ein oder andere Thema unter der Hautoberfläche schlummert, gell, zum Thema, wenn die Venen nicht mehr ganz suffizient sind, gell, oder die Arterien verkalkt sind, oder Polyneuropathien, sprich die Gefühlsstörung im Bein ist, gell, oder ein trockener Hautzustand, deshalb ist Hautpflege, das sage ich jedem älteren Mensch, schmier die auf rein, das ist die billigste Methode, um dein Bein zu retten. Gell. Ja, das klingt total banal, aber du musst dir vorstellen, wenn du eine trockene Haut hast, gell, wenn man die unter einem Elektronenmikroskop anschaut, dann sind das richtige Krater. Gell. Und durch einen Krater kommt der eigene Keimflora. Auf unserer Hautoberfläche leben ja Milliarden von Keimen. Die tun uns zwar nichts, weil es der Haut ja gut geht. Geht es der Haut aber schlecht oder habe ich ein kleines Bagatell, dann kann man meine eigene Keimflora richtig zum Problem werden. Das heißt, das ist eine Penetrationsstelle in die Innenwelt von unserem Körper und können da richtige Defekte anrichten. Das ist so wie die Hautpflege. Schau mal eine gescheite Schmierschicht drauf. Gell? Dann habe ich die Türen einmal zugemacht zur Außenwelt und habe meine eigenen Keime ein bisschen ferngehalten. Das ist ganz, ganz wichtig.
Da habe ich jetzt eine spezielle Frage, weil ist es nicht so, dass man nicht so viel sich eingreifen sollte, weil sich die Haut ja selber regeneriert? Das ja. heißt, die Haut produziert ja weniger Feuchtigkeit, wenn man immer Feuchtigkeitscreme
macht. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Aber ich rede auch nicht von uns zwei. Gell? Und zwar Mittelalterin, sondern ich rede
Jungspunde. Jungspunde, sag's wie es ist, Florian.
Ja, gut, dass die Kamera nicht eingeschaltet ist. Nein, ich rede von der Zielgruppe natürlich, vom reiferen Klientel. Und die Haut ist ja genauso ein Organ, gleich wie die Niere, gleich wie die Leber, genauso. Und eine 80-jährige Niere arbeitet auch nicht mehr so wie eine 20-jährige. Genauso arbeitet die 80-jährige Haut auch nicht mehr so wie eine 20-jährige. Und deshalb ist die Haut auch von Ermüdung natürlich geprägt. Und eine ältere Haut produziert einfach nicht mehr so viel Fett und nicht mehr Talg. Gell, aber bezogen auf deinen Einwand bin ich ganz bei dir. Warum soll die am 7-jährigen Kind eine Nivea draufschmieren? Braucht es nicht. Punkt. Die Haut regeneriert sich selber. Aber im Alter muss ich einfach diese Ermüdung ein bisschen ausgleichen.
Welche Rolle spielt Stress bei trockener Haut? Ich habe mal gehört, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Themenschwenk, aber
ja, mich interessiert
es gerade.
Fix.
Ich habe gehört, dass wenn man viel Stress hat, dann entsteht einfach eine trockene Haut. Also man kriegt dann so Hautblättungen, sage ich jetzt einfach mal. Stimmt das? Also dass Stress einfach so ein richtiger großer Faktor ist?
Für, ja, auf alle Fälle. Ja. Aber ich glaube nicht nur für die Haut, sondern ich glaube...
Ja, natürlich für mehrere Dinge, aber wir waren jetzt gerade bei der Haut.
Wir sind bei meinem Thema Haut. Ja, wirkt sie natürlich schon. Ich meine, die Haut ist das Ebenbild der Psyche, sagt man also. Gell? Das kriegen wir nicht von irgendwo her. Und natürlich geht es der Innenwelt ein bisschen schlechter. Gell? Auch getriggert natürlich durch Cortisol, durch Adrenalin. Dann habe ich natürlich... ja. Größeres Erscheinungsbild nach außen. Also ich glaube, die Psyche wirkt sich richtig aus auf unserer Haut. In allen Belangen. Und ich glaube, das kann vielseitig sein. Ich kann da jetzt nicht sagen, das ist bei jedem der rote Fleck, sondern es kann beim anderen die vermehrte Pusteln sein, das kann beim anderen eine trockene Haut sein. Ich glaube, da reagiert das vegetativ und glaube ich ganz unterschiedlich im Körper.
Ich habe jetzt eine Frage bezüglich dem anderen Produkt oder die andere Vision, was T-Care anbietet. Wie effizient oder wie schnell können wir zukünftig Pflegekräfte dann ausbilden? Also wie lange dauert derzeit die Ausbildung? Und wie lange dauert die Ausbildung in Zukunft, wenn das alles digital stattfindet? Hat man dann schnellere Pflegekräfte oder hat man dann einfach mehr das Wissen? Also gibt ja zwei Ansätze. Also entweder hat man das Wissen mehr vertieft, weil man natürlich über Interaktion, Digitalisierung das Wissen besser wahrnimmt, als wie über ein Buch höchstwahrscheinlich. Das heißt, man hat dann bessere Pflegekräfte vielleicht sogar im Idealfall nach der Ausbildung. Aber wie schnell bildet man die aus in Zukunft? Wie lange dauert derzeit die Ausbildung und wie lange dauert die Ausbildung in Zukunft?
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Pflege kein Beruf ist, sondern eine Berufung. Gell? Also dieses Wort Empathie und Zwischenmenschlichkeit muss in dem Job schon auch noch groß geschrieben werden. Gell? Jetzt einfach irgendwelche Konzepte zu erfinden, um mehr Leute in die Pflege zu treiben, ist für mich der falsche. Mein Ansatz ist einfach, die Pflege ist ein sehr dankbarer Job, immer gewesen. Ich bereue keinen einzigen Tag und das sagen auch meine ganzen Kollegen. Aber die Pflege muss auch für das, was sie leistet, einfach honoriert werden. Und ich glaube nicht, dass ich am Ausbildungssystem irgendwas ändern oder dran muss, sondern ich muss einfach schauen, dass ich Leute in die Pflege kriege. Und für das ist die Politik gefragt und für das brauche ich keinen Change im ganzen System. Auch diese Akademisierung, sehe ich ein bisschen kritisch entgegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich eh schon wenig habe, gell, und dann aber die Rahmenbedingungen noch schwieriger macht und mir den Eintritt in die Pflege scharf, ist zu hinterfragen. Aber das System läuft eh schon. Aber ich glaube, am Tagesende wird die Pflege wirklich einfach einmal in Schwerarbeitergesetz einnehmen müssen, dass das einmal klar am Tisch liegt und einfach für das honoriert werden, für das, was sie leisten. Gell. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt in meinen Augen. Aber ich glaube nicht, dass man prinzipiell am System was ändern muss. Oder ich glaube, da haben wir einen brutalen hohen Standard. Wir sind ja überall hoch anders angesehen, glaube ich, weltweit mit unserer Ausbildung. Also von der Kompetenz her, glaube ich, sind wir schon top dabei in Österreich.
Wer ist da vielleicht nur so ein Paradebeispiel? Also ein Vorbild vielleicht? Von den Ländern her gesehen, von den Pflegekräften, von der Ausbildung?
Was mir immer ein bisschen gefallen hat, ist, wenn die Pflege eine Mischung ist aus medizinischen Assistenztätigkeiten und Pflege. Das heißt, wenn die Pflege ein bisschen mehr Kompetenz, was das medizinische Setting gehabt hätte, das hat mir immer ganz gefallen. Ich glaube schon, dass ein Land speziell gut, ich habe nirgends hospitiert, das kann ich jetzt nicht genau sagen, was überall läuft. Aber ich sage einfach, jeder das Gleiche. Wir müssen einfach schauen, dass Pflege wieder spannend wird, um den Eintritt zu ermöglichen. Gell? Jeder möchte halt studieren, jeder möchte in Logistikunternehmen, damit du mit 25 Jahren natürlich schon 3.000, 4.000 Euro netto hast. Aber das wird nicht die Lösung sein. Wir müssen die Infrastrukturjobs, und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Job, bezogen auf das, wir wollen alle älter werden. Ja, aber ich zweifle ein bisschen daran, dass wir alle hochathletisch alt werden, sagen wir es mal so. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, das Thema Übergewicht, das wird auch nochmal wie ein Walzen über das System drüber fahren. Und deshalb muss man einfach schauen, dass man die Infrastruktur so steigert, dass die Leute mit einer guten Lebensqualität alt werden. Das ist aber mein Spruch. Es nutzt nichts, wenn ich halt jemandem mit 50 Jahren die gemerkt gebe, und das Herz schlägt nur 40 Jahre, sondern ich muss ja schauen, wer den Menschen jeden Tag eine schöne Zeit organisiert. Und das ist nicht die Tablette. Die Tablette halten am Leben. Und auch wenn er Psychopharmaka nimmt, das bringt ihn vielleicht zum Lachen in manchen schwierigen Momenten. Aber das beschert ihm auch nicht einen ganz schönen Tag. Gell? Hm. Oder hilft ihm mit irgendeinem Handicap drüber, das was er nicht mehr schafft. Das heißt, ich muss die Pflege wieder lukrativ machen. Und aus der Community da draußen sagen, Pflege ist ein wunderschöner Job, wenn die Rahmenbedingungen, was die Langfristigkeit betrifft, einfach vielleicht ein bisschen geändert werden.
Ich habe mal den Satz gehört, wir fügen dem Leben Jahre hinzu, aber den Jahren nicht mehr leben. Das passt da eigentlich relativ gut.
Ja, absolut, guter Spruch.
Ja, weil das ist ja im Endeffekt so. Ich habe mal gehört, dass eigentlich eine Lösung wäre, zum Beispiel für die Fettleibigkeit oder für das Übergewicht, was du angesprochen hast, dass es einfach weniger Lebensmittelgeschäfte gibt. Weil das Problem ist ja, dass einfach innerhalb, also wenn ich jetzt bei dir rausgehe, 100 Meter weiter, habe ich schon zwei Supermärkte. Perfekt. Und dann gehe ich halt sportlich gesehen 100 Meter und 100 Meter wieder retour. Ja. Aber wenn halt die Kilometer weit entfernt wären, dann wäre halt quasi die Zugänglichkeit nicht mehr so einfach. Weil auch Tankstellen beispielsweise, wenn man halt um 10 Uhr einen Hunger hat, gibt es genügend, die was halt dann zur Tankstelle fahren und sich Milchschnitten kaufen. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn es weniger Zugänglichkeit gibt zu Nahrung.
Schau, ich bin ganz ehrlich zu dir. Habe ich jetzt gerade mit jemandem geredet. Das haben sie ganz schön in der Zeitung geschrieben. Den Menschen ist noch nie so gut gegangen wie heute, aber zeitgleich auch noch nie so schlecht wie heute. Warum? Weil wir 24 Stunden permanent in dieser Konsumwelt leben. Gell? Früher war McDonald's gehen nur einmal ein Highlight. Sagen wir ganz ehrlich. Gell? Du bist vielleicht einmal in 3 Monaten, 4 Monaten, in einem halben Jahr gell, mit den Eltern da reingegangen. Heute kostet es 24 Stunden, gell, kostet es konsumieren. Gell? Wenn ich heute um 3 in der Früh munter wäre und ein Kebab möchte, gell, dann gehe ich auf Lieferando einer. Gell? Wenn ich heute nicht einkaufen mag, dann gehe ich am 22. Dezember nur auf Amazon, muss mir den Weihnachtseinkäufen in der Stadt nicht stellen, gell, sondern bestellt es einfach eingepackt haben. Das heißt, wir sind sehr bequem geworden, unsere Komfortzone ist einfach riesig geworden. Gell? Und durch das ist das, glaube ich, auch zeitgleich das Grundübel, dass wir viele Sachen einfach nicht mehr schätzen können. Für uns ist alles selbstverständlich. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Das sage ich nämlich wirklich oft. Wenn wir einfach aus einer Laune der Natur 5000 Kilometer südlicher geboren waren, dann brauchen wir zwar uns über sowas wie heute nicht unterhalten, gell? Sondern einmal schauen, dass du Schein Brot haben kriegst. Gell, wenn du deine Kinder ernährst. Das heißt, wir haben so ein Privileg, dass wir da wohnen dürfen, aber es sieht keiner mehr. In welchem Land kann man sich wegen einem Wimmerl auf der Haut 3 Arztmeinungen einholen und der Staat zahlt? Nirgends. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt, uns geht's einfach sehr gut. Und das ist schon eine Botschaft nach draußen, dass das System, was wir haben, auch wieder geschätzt wird. Und dass das auch sehr, sehr viel Geld kostet. Gell? Auch für das haben wir uns entschieden. Wir sind ein Sozialstaat. Und das ist aber auch was sehr Privilegiertes, finde ich. Mhm. Gell? Und auch wieder, ich glaube, weniger ist mehr. Wieder ein bisschen auf das hoch, was der eigene Körper sagt, glaube ich. Das ist schon ein großes Rezept nach draußen. Gell? Ich glaube, wir brauchen nicht heiliger sein wie die Kirche. Gell? Aber eine gute Mischung einfach zwischen dem, was man dann, gell, und auch ein bisschen innerlich rasten, glaube ich, ist ein gutes Rezept.
Wann hat dein Körper zum letzten Mal gesagt, das war jetzt zu viel?
Ich glaube, dass ich mittlerweile jemand bin, der was auch durch sehr viele Zusatzausbildungen schon auch gelernt hat, sehr Auszeiten zu nehmen. Also wirklich, also gestreikt hat er noch nie. Und zumindest einmal ein Motto raus war noch nie. Aber natürlich sind immer wieder Phasen dabei, wo man einfach merkt, hey, gell, morgen gehst du mal in den Berg, gell? Oder fährst Südtirol oder fährst irgendwo hin. Also ich glaube, da habe ich schon sehr viel lernen dürfen in den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich habe noch eine Frage zum Wundmanagement, weil ja Narben da eine relativ große Rolle spielen.
Ja.
Wie ist eine Zukunft möglich, wo es gar keine Narben mehr gibt?
Nein.
Narben wird es immer geben.
Ja, die Narbe ist immer das Resultat aus irgendeinem Ereignis, was du gehabt hast, aus irgendeinem Schaden. Ja, mhm. Das heißt, sobald die Verletzungstiefe unsere zweite Hautschicht, die Dermis erreicht hat, werden Narbenkollagen produziert. Und das Narbenkollagen, sprich Narbengewebe, das, was nicht mehr rückgängig machen ist. Wichtig ist nur, dass sich das Narbengewebe gut integriert in deinem Alltag. Das heißt, die Narbenintegration ist wichtig, damit sie da langfristig keine Probleme macht. Weil Narbengewebe hat schon das ein oder andere Potenzial, sich gegen den Narbenbesitzer zu entwickeln, im Sinne einer Schrumpfung, im Sinne einer Verklebung in der Tiefe, was natürlich je nachdem, wo die Narben sind, gell, wenn die natürlich in einem Funktionsbereich sind, über der Schulter, über dem Knie, bei endoprothetischen Versorgungen zum Beispiel, und eine Narbe schrumpft um fast 10% an der Ursprungslänge, dann gut ist natürlich, was die Funktionalität dieses Gelenkes betrifft, schon beeinträchtigen. Ja, also da die Narbenpflege, wie ich sie immer nennen, das ist ja keine Narbentherapie, sondern Narbenpflege ist schon ein wichtiges Zeitfenster.
Ich habe gehört, man soll bei Narben zum Beispiel keine Ringelblume oder sowas zu sich nehmen.
Man muss einfach aufpassen, man muss prinzipiell aufpassen. Wir sind in einem Zeitalter, wo immer alles passieren kann. Jeder kann auf alles reagieren. Mhm. Du kriegst 40 Jahre Walnussnesten und tschack, auf einmal hast du eine Walnussallergie. Und was man da nicht vergessen darf, ist, dass viele Stoffe nicht mehr so rein sind, als wie sie deklariert werden, als wie noch vor früher. Das heißt, du musst nicht auf die Ringelblume mehr oder weniger reagieren, sondern auf irgendeinen Zusatzstoff, was da drinnen ist. Aber meine Botschaft ist schon, wenn man Narbenpflegeprodukte verwendet, aus der Natur, gell? Prinzipiell. Gell? Ich habe meine Diplomarbeit über Inhaltsstoffe in Kosmetikartikel geschrieben und da ist nicht nur Gutes drinnen, sagen wir es mal so. Und deshalb ist es gescheiter, sie aus der Natur zu bedienen. Ne?
Ja. Florian, ich habe nur 3 Fragen an dich.
Sehr gerne.
Was möchtest du gerne noch mit 100 Jahren machen können?
Mir ist wichtig, meine Stärke und das, was ich mitgekriegt habe, so zu verwandeln, dass ich wirklich einen großen Fußabdruck hinterlassen kann. Für viele, viele Menschen da draußen, die was ja gehandicapt sind. Und darin sehe ich einfach meine Stärke. Ich hab mir sehr viele Fähigkeiten, Gott sei Dank, durch Schulungen, durch tolle Chefleiter, tolle Häuser aneignen darf. Und das ist etwas, was ich langfristig einfach weitergeben möchte. Auch durch Schulungsprojekte. Das ist mir ein großes Anliegen.
Was ist dein Ziel wie sieht für dich das Gesundheitssystem in 5 Jahren aus? Was ist realistisch? Was könnte man machen? Oder in 10 Jahren? Genau.
Was sicher realistisch ist, dass die stationären Betten abgebaut werden und dass die Liegezeiten in den Krankenhäusern einfach nicht mehr so lang sein werden, weil eben das auch ein Resultat auf Pflegekräftemangel ist, oder prinzipiell Leute im Krankenhaussystem, also das kann ich mir vorstellen. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass viel mehr digitale Lösungen in den Medizinprozess mit aufgenommen werden. Gell. Das passiert ja heute schon, Gott sei Dank, muss man auch sagen. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr vorangetrieben wird, wo ja auch wir hinwollen.
Die letzte Frage, Florian, was möchtest du noch sagen?
Danke für die Gelegenheit, Robert, was du mir gibst, dass ich meine Inhalte über einen Kanal, über ein Format ein bisschen nach außen tragen kann. Gell? Und Pflege ist ein wunderbar schöner Job. Das ist meine Botschaft nach draußen.
Und wie wir gelernt haben, Pflege ist eine Berufung.
Richtig.
Genau, also ich habe aufgepasst. Es war mir eine sehr große Freude. Ich hoffe, wir hören uns wieder mal.
Auf alle Fälle,
sehr gerne. Können wir gerne nochmal sehr, sehr vertieft in das ganze Wundmanagement-Thema einsteigen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Sehr gerne.
Mir hat es jetzt mal gefreut, dass wir so deinen Werdegang ein bisschen beleuchtet haben können und auch schauen und können, was macht T-Care, wo ist die Zukunft, wo sind derzeit die Problemstellungen, Stichwort 8 Milliarden beispielsweise. Yeah. Und vielen Dank für deine Aufklärung, auch für den Beitrag, den du leistest und dir weiterhin und euch weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.